Jetzt ist es wieder soweit, wir feiern den zweiten Advent. Eine schöne Zeit. Eine Zeit, in der wir uns vorbereiten, dass Jesus wiederkommt. Einmal als Kind ist er gekommen, aber er wird ja auch wiederkommen. Als der Herrscher und als der Friedefürst. Nichts braucht unsere Welt heute dringender als einen, der Frieden schafft. Wir feiern Advent mit beschaulichen Liedern, mit neuen Liedern, mit Jingle Bells auf dem Weihnachtsmarkt. Was hat das eigentlich alles noch zu bedeuten? Dabei tobt in Europa wieder Krieg. Israel kämpft ums Überleben. Die Hamas und die Verbündeten wollen den einzig demokratischen Staat ins Mittelmeer treiben und vernichten. Aber auch in Afrika ist in verschiedenen Staaten Krieg. In Myanmar werden ganze Dörfer zerbombt. Was ist in dieser Welt nur los? Dazu ächzt unsere Welt unter Katastrophen. Erdbeben. Immer wieder. Letzten Jahr. Türkei. Afghanistan. Vor 3 Wochen Nepal. Flut in Afrika, in Italien, Vulkanausbrüche, Wirbelstürme auf Haiti und so weiter und so weiter. Da muss man sich doch als Christ fragen, warum? Wieso? Und wenn wir uns schon nicht fragen, die Nichtchristen fragen uns, ja umso deutlicher, wo ist da euer lieber Gott? Ein Gott der Liebe, der so etwas zulässt? Ist der liebe Gott nicht letztlich ein grausamer Gott, dass er so etwas zulässt? Ignoriert die Bibel diese dringenden Fragen, um die es uns geht? Keineswegs. Immer wieder einmal kommt das vor. Wir haben im November, wer die fortlaufende Bibellese ja mitliest, haben wir den Hiob. Das Hiob-Buch gelesen. Ein unbescholtener Mann, gottesfürchtig. Und doch wird er grundlos bis ans Ende seiner Existenz gebracht. Es gibt keine andere Erklärung, als sich in die Hände des gewaltigen Gottes zu werfen. Wo er dann, was wir vorhin gesungen haben, ja sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Die vielen Kriege in unserer Welt sind ja eigentlich noch erklärlich. Von uns Menschen selbst verantwortet, verbrochen und bis zur Perfektion durchgeplant. Die Schuld der Kriege können wir nicht auf Gott schieben. Da sind wir selber als Menschen daran schuld. Aber die Natur ist ja Schöpfung. Und die Naturkatastrophen, sind die auch sein Werk? Die Erdbeben, die Vulkanausbrüche, die Stürme? Und die Frage steht ja, warum? Gott, was hast du damit eigentlich vor? Und warum gehst du so mit uns Menschen um? Auch Christen, die unter diesen Naturkatastrophen genauso zu leiden haben. Diese Frage, warum Gott, die bewegt die Theologie und die Menschen, solange sie über Gott und den Gott der Liebe nachgedacht haben. Es gibt sogar einen eigenen Begriff dafür in der Theologie, das heißt Theodizee, also die Gerechtigkeit Gottes. Wo bleibt sie eigentlich? Das Alte Testament und auch das Neue Testament gehen auf diese Fragen ein. Es sind ganze Bücherschränke darüber geschrieben worden. Aber mich hat diese Frage auch sehr umgetrieben. Es gibt keine allgemeingültige Antwort darauf, sondern es gibt Teilantworten. Teilantworten darauf. Und weil ich mich damit sehr intensiv auch beschäftigt hatte, habe ich dann mal in einem Kreis von älteren Damen in Dresden-Trachau einen Vortrag darüber gehalten. Naja, wie das so meine Art ist, dann so, ne? Erstens, zweitens, drittens habe ich da also losgelegt. Und da meldet sich so eine Dame und es war ihr anzumerken, das fiel ihr schwer, mir da ins Wort zu fallen, damals schon. Und sie sagte, Herr Kaul, dürfen wir denn überhaupt so fragen? Steht es uns denn zu, von Gott Rechenschaft zu fordern? Warum Gott, warum machst du das? Erklär mir das mal. Sage ich jetzt mit meinen Worten. Ne? Sie war viel bescheidener. Aber diese bescheidene Rückfrage der Dame, dürfen wir denn überhaupt von Gott Rechenschaft fordern, die hätte mich damals am besten mein Konzept, meine Bibel zumachen können und ich wäre gegangen. Klar, die hatte recht. Was stellen wir uns eigentlich hin und fragen den Schöpfer dieser Welt, den, der alle Naturgesetze in seiner Hand hält, den, der alles getan hat, um uns zu retten und uns zu lieben. Und wir stellen uns hin und sagen, hey, warum? Erklär mir das mal. So wie wir eben vielleicht einem Schüler in der Schule, der daneben gebatzt hat, mal sagen, komm, erklär mir das mal. Wieso? Was machst du denn eigentlich? Hey, so können wir mit Gott nicht reden. Ich glaube, wir müssen fair sein an dieser Stelle, auch fair gegenüber Gott. Wir fragen ja eigentlich immer nur im Negativen. Also wenn uns was nicht passt, wenn es nicht so läuft, wie wir uns das ausgedacht haben oder wie es eigentlich sein müsste. Warum fragen wir nicht im Guten? Also warum fragen wir nicht Gott, warum geht mir es eigentlich so gut? Warum lebe ich hier in Europa? Warum habe ich in Deutschland seit über 70 Jahren Frieden? Und wir haben uns entwickelt, wir haben uns wieder vereint. Warum Gott? Nee, so fragen wir nicht. Ja, wir fragen immer nur, wenn es negativ wird. Ist die Prüfung gut geschafft? Dann sagen wir, pah, das war halt meine Intelligenz. Fliegen wir durch die Prüfung? Gott, wie kannst du das nur zulassen? Du weißt doch ganz genau, was da alles dran hängt. Im Rheinland erzählt man sich eine Geschichte, die sehr typisch ist. Ein Weinbauer hat immer dann so im Oktober verkostet er seinen ersten Wein. Und dann lädt er seine Freunde und seine Kumpanen ein, also alle die mit der roten Nase, ne? Die also dem Wein gut zureden. Und ist der Wein gut, dann stellt er sich hin und sagt, tja, meine Arbeit, ne? Deutscher Grund und Boden, da wächst der gute Wein, das ist mein Wein, das ist meine Arbeit. Ist der Wein aber nicht so gut, hat er nicht genug Öxli, wie die Weinbauern sagen, dann stellt er sich hin und sagt, tja, so hat ein alter liebe Gott wachsen lassen. Ja, ist der Wein gut? Meine. Ja, ist er schlecht? Der war's. Nach Katastrophen, nach Amokläufen und Terroranschlägen sind die Kirchen ja meist voll, weil die Ratlosigkeit so groß ist. Also keine Abkehr von Gott, sondern Suche nach Hilfe und nach Trost. Aber warum immer nur, wenn es uns schlecht geht? Warum immer nur, wenn unsere Pläne völlig durcheinandergegangen sind? Oder wenn liebe Menschen von uns plötzlich von uns gerissen worden sind? Es gab bei dem Amoklauf in Weimar, das war einer der ersten im Osten, gab es einen fignierten Brief, ein erfundenes Telegramm, was damals die Runde machte. Da hat einer geschrieben, lieber Gott, warum hast du denn den Amoklauf in der Schule nicht verhindert? Mit freundlichen Grüßen, ein besorgter Schüler. Und da hing am schwarzen Brett am nächsten Tag ein Zettel, lieber besorgter Schüler, man hat mich ja aus der Schule ausgeschlossen. Mit freundlichen Grüßen, Gott. Eine tiefe Wahrheit dahinter. Aber wir dürfen Gott klagen. Wir dürfen ihn auch anklagen. Auch Hiob schwieg nicht immer. Auch er hat seine Not Gott gegenüber hingerufen, hat nicht immer gesagt, mein Erlöser lebt, sondern hat, ich verstehe dich nicht, Gott, wieso? Warum eigentlich? Und ganz aktuell wird in Israel zurzeit ein Psalm immer wieder gelesen, der diese Situation, in der Israel jetzt gekommen ist, das Gottesvolk, sie wenden sich an Gott. Ein Psalm, der bei uns im Gottesdienst nicht vorkommt. Aber wir hören uns mal das an, Psalm 83, einige Verse daraus.
Ich lese Psalm 83, 2 bis 6 und 14 bis 16. Gott, schweige nicht, sieh nicht untätig zu, höre doch, wie deine Feinde rebellieren. Alle, die dich hassen, sind stolz und siegessicher. Sie planen einen heimtückischen Anschlag auf dein Volk. Sie halten Kriegsrat gegen jene, die du bisher beschützt hast. Komm, sagen sie, wir wollen dieses Volk ausrotten. Den Namen Israel soll niemand mehr kennen. Darin sind sie sich völlig einig. Alle haben sich gegen dich verschworen. Mein Gott, wirble sie davon, wie ausgedörrte Disteln, wie dürres Laub, das der Wind verweht, wie ein Flächenbrand, dessen Flammen Berge und Wälder fressen. So verfolge sie durch ein Unwetter, erschrecke sie mit einem Sturm.
Psalmen, die klagen, die fragen und das Warum, das darf Gott gegenüber geäußert werden. Sogar Jesus hat am Kreuz diesen einen anderen Psalm 22 zitiert und hat geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ermutigt uns, dass wir auch unser Warum Gott entgegenschreien dürfen. Ja, es gibt Situationen im Leben, die uns nicht mehr fähig machen zum Beten. Aber wir dürfen Gott entgegenschreien. Gott, warum? Erbarme dich. Glauben heißt, auch mit den ungelösten Fragen zu Gott kommen. Teilantwort. Wir dürfen unser Warum Gott entgegenschreien. Wir dürfen vor Gott klagen. Ja, wir dürfen ihn sogar anklagen, wie wir Psalm 83 gehört haben. Paulus beantwortet jetzt diese Frage nach dem Warum nochmal ganz anders. In Römer 9, Vers 21. Da sagt er nämlich, wir sind in der Hand Gottes wie ein Klumpen Ton. Und nun kann der Töpfer doch auch die aus diesem Ton machen, was er will. Er hat die Macht, daraus ein Gefäß zur Ehre oder ein Gefäß zur Unehre zu gestalten. Und da kann sich der Ton doch nicht vor seinem Töpfer aufbäumen und sagen, Töpfer, du mein Meister, warum gibst du mir nur einen Henkel? Und nicht zwei Henkel. Ich will nicht gern einen Nachttopf, ein Gefäß werden, wo man Unrat sammelt. Ich möchte ein Pokal werden. Nicht ein Henkel, sondern zwei. Wer versteht? Der Töpfer überlegt sich ja etwas. Und da kann sich der Ton, das Geschöpf, nicht vor seinem Schöpfer aufbäumen und sagen, was fällt denn dir ein? Wieso? Warum? Eine Teilantwort. Gott ist souverän. Wir wissen, er liebt uns. Aber er gibt uns nicht immer alle Henkel, die wir brauchen. oder die wir gerne hätten. Teilantwort. Gott redet mit Not. Oder zweiter, nächster, Gott ruft in der Not. Gott redet mit Not. Altes Testament, Sodom und Gomorra. Zwei Städte, in denen es drunter und drüber ging. Besonders auf sexuellem Gebiet gab es keine Normen. Jeder lebte seiner Lust und seinem Trieb nach. Und da redet Gott mit diesen Städten und sagt, das sehe ich mir nicht länger an. Ich vernichte sie. Der Abraham hat dann zwar versucht, das irgendwie noch hinauszuzögern, aber nein, Gott hat beschlossen, ich rede hier sehr deutlich, dass eine Gesellschaft, die sich so überhaupt nicht an meine Normen hält, eben durch einen Vulkanausbruch und Erdbeben zerstört wird. Die Bibel schreibt von Feuer vom Himmel und die Städte ward um und umgekehrt. Also Beschreibung von Vulkanausbruch und Erdbeben. Und der zweite Petrusbrief nimmt das nochmal auf aus dem Alten Testament und sagt, das ist uns zur Warnung geschehen. Also Gott warnt, Gott redet mit Not. Katastrophen, Corona. Was will Gott eigentlich mit uns reden? Was will er eigentlich sagen? Eure Hybris, dass ihr alles in den Griff kriegt? Dass ihr mich nicht mehr anscheinend nicht mehr braucht? Gott redet mit Jerusalem. Jesus steht mit seinen Jüngern vor den wunderbaren Gebäuden des Tempels und der ganzen Tempelanlage. Und da sagt Jesus, Jerusalem, Jerusalem, die du tötest, die Propheten, und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt, aber ihr habt nicht gewollt. Siehe, euer Haus wird euch wüst gelassen werden. Und Jesus ging aus dem Tempel fort und seine Jünger traten zu ihm und zeigten ihm die Gebäude des Tempels. Er aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht das alles? Wahrlich, ich sage euch, es wird hier nicht ein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. 70 Jahre oder hier vielleicht 40 Jahre danach geschieht es und der Tempel wird von Heiden erobert, zerstört, geschleift. Kein Stein darf auf dem anderen bleiben. Gott redet mit Jerusalem. Was habe ich mich um euch bemüht? Ich habe mich unmöglich gemacht. Ich habe wie eine Glucke, die ihre Küken zu sich gerufen hat, habe ich immer wieder versucht, euch zu rufen, euch zur Umkehr zu bringen, euch zu Gott zurückzubringen. Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt es nicht begriffen. Und da werde ich das, was euch so heilig und was euch so wunderbar erscheint, das werde ich preisgeben, damit ihr merkt, wer regiert. Gott redet mit Not. Gott redet mit Horst Karnitz, ein Fallschirmspringer, der während des Zweiten Weltkriegs abspringen muss, weil die Maschine Feuer gefangen hatte. Haben einen Schuss abgekriegt, die müssen schnellstens raus. Genau nach Vorschrift, 10 Sekunden, dann zieht er an der Reißleine, damit der Fallschirm sich öffnet, aber er öffnet sich nicht. Was er auch versucht während des Fluges, es geht nicht. Und da ist ihm plötzlich klar, in wenigen Sekunden wird es mich hier in den Wüstenboden nieden und keiner wird mich finden. Und mein Leben ist aus. Mein junges Leben. Und da kommt ihm plötzlich die Frage, Gott, wenn ich jetzt sterbe, Gott, was ist dann mit mir? Gott, wie stehe ich vor dir? Er war kein besonders frommer Mann, der hatte Religionsunterricht, er kannte das. Und er wusste auch etwas von ewigem Leben. Aber dass das jetzt so schnell passiert, Und da hat er den Wunsch, wenn ich noch mal neu anfangen könnte zu leben, ich würde doch ganz anders leben. Ich würde zuerst nach Gott fragen. Wir wissen die Geschichte nicht, wenn sie nicht dann doch gut ausgegangen ist. Der Fallschirm öffnet sich dann noch kurz vor dem Boden und hat den ersten fürchterlichen Aufprall abgefangen. Horst Kanitz kommt mit dem Leben davon. Und er ändert sein Leben. Er wird dann ein Schriftsteller und Prediger, der sehr viel durch das Land gereist ist und die Menschen gerufen hat, zurück zu Gott. Das war dann seine Aufgabe. Gott redet mit Not, aber Gott ruft in der Not. Er ruft diesen Horst Kanitz durch diesen fürchterlichen Fassunfall. Er redet und ruft. Immer wieder gibt es Zeugnisse, dass Menschen in Not und durch Not von Gott gerufen worden sind. Dass das in ihrem Leben ein schwerer Schicksalsschlag tatsächlich eine Wende gewesen ist. Teilantwort. Gott redet mit Not. Gott ruft in der Not. Eine andere Teilantwort. Es gibt ein Bühnenstück, das Zeichen des Jona von Günter Rutenborn. Das habe ich im Internet gelesen. Das ist jetzt hier in Kassel irgendwie in Vorbereitung, dass das also hier aufgeführt werden soll. Es spielt zwar in der Nachkriegszeit, aber die Anlehnungen an die aktuellen Kriege der Ukraine, in Israel, die haben scheinbar die Theaterschaffenden dazu gebracht, das wieder neu aufzulegen. Und zwar ist Folgendes. Ein Kriegsgefangener kommt verwundet und todkrank aus der Gefangenschaft zurück in seine Heimatstadt. Die Stadt ist zerstört, sein Elternhaus in Trümmern, seine Eltern umgekommen. Er lungenkrank, wenig Chancen. Ein Elendsmensch. Und der stürmt dann auf die Bühne und schreit, an allem ist Gott selber schuld. Er soll das doch erst einmal durchmachen. Ausgestoßen, heimatlos, gefoltert, blutend, krepierend. Er bricht zusammen. Und dann hört man aus der Ruine, der Kulisse einer Ruine, einer Kirche, den kläglichen Gesang einer kleinen Gemeinde. O Haupt voll Blut und Wunden. Und da wird dem Zuschauer klar, Mensch, Gott hat das ja alles durchgemacht. In Jesus. Heimatlos. Verspottet. Mit dem Tod bedroht, gefoltert, ja, umgebracht. Gott kennt doch das Leid dieser Welt. Ihm ist das Leid dieser Welt doch nicht fremd. Er hat es selber durchgemacht. Der Blick auf Jesus zeigt, dass Leben und Leiden nicht sinnlos sind. Das ist ein steiler Satz, ich weiß das. Eine krebskranke Frau, das ist schon jetzt etliche Jahre her, da war die Palliativmedizin noch nicht so weit und die Krebskranken haben ja fürchterliche Schmerzen gehabt, bis sie eben dann jämmerlich ja, gestorben oder fast krepiert sind. Ne? Und diese krebskranke Frau, die hat uns gegenüber gesagt, weil ich weiß, dass Jesus meine Schmerzen kennt, dass er mit mir solidarisch ist. Er weiß ja, was es heißt, Schmerzen zu haben. Das tröstet mich. Er kennt mich. Er weiß um meine Schmerzen. Das tröstet mich. Das ist ein steiler Satz. Sehr steil. Den man niemand in den Mund legen kann. Den kann nur einer oder eine von sich aus sagen. Meine Frau und ich, wir haben einen guten Bekannten, hatten einen guten Bekannten, der Hans. Der ist Spastiker gewesen und seine Bewegung war ruckartig, seine Sprache auch. Und er hatte es sehr schwer. Also in seinem Ort ist er immer wieder gehänselt worden. Man hat ihm Stolperfallen hingelegt. Man hat ihm auch, viele haben gedacht, er ist einfach besoffen, ne, dass der so anders läuft. Der fand keine Freunde. Aber in der jungen Gemeinde, in der Jugendgruppe, hatte er dann endlich Anschluss gefunden und die haben sich auch um ihn, wir haben uns auch um ihn gekümmert. Also Spastiker, körperlich beeinträchtigt, aber gefühlsmäßig, seelisch, 100% gesund. Und wenn ich ihn dann traf und wenn ich dann von meiner Frau geschwärmt habe und von unseren Kindern und so, dann wurde er immer so tief traurig und sagte dann eben, ach Mensch, Albrecht, wenn du wüsstest, wie sehr ich mich auch danach sehne, mal ein Mädchen an mich zu drücken, mal die Weichheit, die Wärme einer Frau zu spüren. Aber mich will ja keine. Da habe ich dann schon gar nicht mehr gerne erzählt, weil der dann immer so deprimiert, so traurig war. Und dann waren wir zusammen auf einer Freizeit. Rüstzeit nannten wir das ja im Osten, Zurüstung zum Glauben. Und da hatten wir sehr gute Bibelarbeiten von einem bekannten Pfarrer. Und der hat über das Leid gepredigt. Also die Bibelarbeit ging über das Leiden. Und da waren wir als Mitarbeiter alle sehr bewegt und sehr betroffen. Und bei uns war das so, dass wir nach der Bibelarbeit dann in einen Raum gingen, nochmal extra, wo wir gebetet haben, also diejenigen, die das wollten, ne? Die also die Bibelarbeit im Gebet nochmal auch vor Gott dann vorbringen wollten. Da gingen wir da rein und der Hans schlurfte mit in den Raum. Das war sonst nicht seine Art. Und dann haben die Mitarbeiter nur mächtig, gewaltig gebetet, so mit dem Leid und wie Gott und so und so. Ne? Und plötzlich fing der Hans an in seiner undeutlichen Sprache zu beten und sagte sinngemäß, ich kann es jetzt nur sinngemäß wiedergeben, Gott, ich danke dir, dass ich so bin. Wenn ich gesund wäre wie mein Bruder, hätte ich dich vielleicht nie gefunden. Ich danke dir, dass ich so bin, dadurch habe ich dich kennengelernt. Da konnte keiner mehr von uns beten. Da war mal diese ganze dicke Wolkenwand der Leiden und der Beschwernisse und der Schwierigkeiten und der Schmerzen, die war mal wie aufgerissen. Und da schien die Sonne Gottes auf den Hans und er erkannte, Mensch, Gott hat mich lieb. Und deshalb geht er diese fürchterlichen Umwege. Egal, er hat mich lieb, ich darf zu ihm kommen. Und in seinen Armen bin ich geborgen. Das vorletzte Lied. In seinen Armen bin ich geborgen. Das ist der Trost, der auch in unfassbarem Leid kanalisieren kann, dass man mit diesem Leid lebt. Gott wird abwischen alle Tränen. Es wird eines Tages kein Leid, kein Geschrei, keinen Tod mehr geben. Siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Teilantworten. Wir sollten nicht nur fragen, wenn es uns schlecht geht. Wir sollten Gott die Souveränität zugestehen, dass er wie ein Töpfer aus uns etwas macht. Und er wird es zu seiner Herrlichkeit schaffen. Gott redet mit Not. Gott ruft in der Not. Das Kreuz und das Leiden Jesu gibt uns die Gewissheit, dass auch Leiden nicht umsonst ist. Und eines Tages, wenn wir bei ihm sind, werden wir verstehen, warum. Und wir werden es nicht mehr fragen. Amen.